Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zur 8. Staffel von Fotografie neu denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Und da passt es doch mal wieder ganz wunderbar, einen Rückblick zu machen. Nämlich einen Rückblick auf die 2. Staffel von Fotografie neu denken, die ich eigentlich gar nicht machen wollte damals, wenn ihr da draußen nicht reagiert hättet und mir zu verstehen gegeben hättet, dass ich etwas angefangen habe, das weitergehen sollte. Denn eigentlich wollte ich den Podcast nur parallel zum Internationalen Festival Fotografischer Bilder 2020 machen, mitten in der Pandemie. Denn, wie ihr euch erinnert, konnten wir monatelang nirgendwo hinfahren. Ja, und es ist jetzt ziemlich genau 4 Jahre her, dass ich mit diesem Podcast angefangen habe. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Bevor ich aber zum ersten Teil des Rückblickes auf die 2. Staffel komme, möchte ich ganz herzlichen Dank sagen. Ich möchte euch allen da draußen, meinen HörerInnen und Hörern, herzlichen Dank sagen. Ohne sie, ohne euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Gebt mir ein Zeichen, liked mich und meinen Podcast bei Facebook, Instagram und Co. und tragt euch in den Newsletter ein auf unserer Festivalseite unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Lasst ein kostenloses Abo da und ihr werdet dann regelmäßig direkt informiert, wenn es eine neue Episode gibt. Und schreibt mir gern eine E-Mail an podcast@fotografie-neudenken.de. Ich danke auch an dieser Stelle noch einmal allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und ihre Bücher eingereicht haben. Großartig. Vom 16.10. bis zum 20. Oktober 2024 sind wir mit den nominierten Büchern, also die Bücher, die einen Preis kriegen werden, auf der Buchmesse in Frankfurt. Und save the date, am 23. November 2024 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im Lernbeutel die Deutsche Fotobuchpreisverleihung stattfinden. Kommt gern nach Regensburg und macht euch bemerkbar bei uns. Ja, kommen wir jetzt zum Rückblick der 2. Staffel. Kommen wir damit zu den Episoden ab Episode 26, die übrigens alle nach wie vor online sind bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Podigy und Deezer und so weiter und so weiter. In Episode Nummer 26 am 14. Dezember 2020 hatte ich jemanden zu Gast, den ich gerade vor wenigen Tagen am 3. Juli 2024 nämlich wieder getroffen habe in Düsseldorf im Fotoplus Lab beim Fotobuchtalk mit Pola Sieverding und zahlreichen Gästen im Rahmen der Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Fotoplus, mitten in der schönen Düsseldorfer Altstadt. Ich spreche von Hannes Norberg. Hannes Norberg wurde 1969 geboren und studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Christian Megert und Gerhard Merz. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf. Gemeinsam mit Tyra Schmidt gründete er eine Plattform für Fotografie im Kontext der bildenden Kunst und präsentiert auf der Webseite www.neuefotografie.de regelmäßig fotografische Projekte internationaler KünstlerInnen und Künstler. Hören wir mal rein, was er sagte in Episode 26 in meinem Podcast. Ja, wie bist du denn eigentlich an das Kunststudium geraten, sozusagen?
Und man sagt ja eigentlich, dass man eigentlich immer erstmal aus den falschen Gründen Kunst studiert. Zumindest sagt man das so an den Kunstakademien. War bestimmt in meinem Fall auch irgendwo der Fall. Zum Beispiel war ich in der Schule, war Kunst das einzige Fach, in dem ich halt gute Noten bekam. Dadurch haben sich natürlich auch wenig andere Alternativen aufgetan für mich. Aber zu der Zeit, in den 90er Jahren war das, da war das schon ganz interessant, Fotografie im Kontext von Malerei und Bildhauerei zu studieren. Es gab da zwar kaum eine andere Hochschule wie die Düsseldorfer, wo man das konnte, aber die war recht bekannt durch die Schule der Bechers. Und es hat mich schon sehr interessiert. Und dann habe ich den Entschluss und den Mut gefasst, mich da zu bewerben, habe aus meinen Bildern eine Mappe zusammengestellt und wurde dann auch zum Studium zugelassen.
Also das macht mich jetzt natürlich neugierig. Wann begann der Gedanke? Beginnt das einfach? Fängt das irgendwann an? Wie war das bei dir?
Ein Kunststudium, das beginnt aber eigentlich, denke ich, schon viel früher. Und zwar dann, wenn man sich selbst als Künstler selbst definiert und sieht, wo man schon für sich einen eigenen Ansatz für eine künstlerische Sprache gefunden hat und sich ernsthaft mit künstlerischen Fragestellungen auseinandersetzt. Und ich denke, ohne das wird man an der Kunstakademie auch gar nicht erst aufgenommen. Dafür braucht es natürlich ein bisschen Ehrgeiz, natürlich auch ein bisschen künstlerisches Talent. Aber man muss auch Glück haben, um zur richtigen Zeit mit den richtigen Arbeiten auch auf den richtigen Professor zu treffen.
Genau, und dann hast du dich beworben, erfolgreich an der Kunstakademie in Düsseldorf und hast zunächst einmal bei Bernd Becher studiert.
Genau, der Bernd Becher, der hatte mich aufgenommen. Das funktioniert aber in der Kunstakademie so, dass man in einer Eingangsklasse dann erstmal mit allen Neuzugängen zusammen studiert. Was nicht unwichtig ist für das weitere Studium, weil das in der Regel dann auch so die Freundschaften bildet. Die verteilen sich dann alle so in verschiedenste Klassen. Und man kriegt dadurch auch überall mit, wie sich, was die anderen Leute so machen, wie die anderen Lehrer so ticken. Also das war für die Entwicklung jetzt auch nicht unwesentlich. Und das ging so das ganze Studium durch.
Warum hast du dich dann gegen die Becherklasse entschieden?
Das war mir rein zu handwerklich. Das hatte auch damit zu tun mit meiner eigenen Arbeit. Mein Werkzeug war eigentlich immer die Fotografie, mit dem ich eben Bilder machen konnte. Dabei interessierte mich die Technik jetzt weniger als das Bild, was am Ende rauskam. Eine unheimliche Faszination und Magie übte das Bild natürlich aus, wenn es in der Dunkelkammer so vor meinen Augen entstand. Und es war eigentlich immer weniger der dokumentarische Charakter der Fotografie, die mich begeisterte, sondern vielmehr die Möglichkeiten der Vervielfältigung, der Veränderung bei der Vergrößerung, die experimentellen Möglichkeiten, die in dem Medium steckten und so weiter. Ganz wichtig für mich waren von Anfang an Vorbilder, auch noch während meines Studiums. Meistens beschäftigte ich mich da über einen längeren Zeitraum mit einem einzelnen Künstler oder seinen Arbeiten. Oft kamen die aus dem Bereich der Malerei oder der Konzeptkunst, aber es gab auch Architekten und natürlich auch Fotografen und habe daraus versucht, immer etwas für meine eigene künstlerische Arbeit umzusetzen. Ich habe also weniger versucht, mit den Mitteln der Fotografie die Welt, als vielmehr die Welt der Kunst zu erschließen. Im Laufe der Zeit hat sich dann so eine eigene Bildsprache entwickelt, die bis heute eigentlich die Grundlage meiner künstlerischen Arbeit ist. Und die Malerei hat dabei wahrscheinlich einen wichtigeren Einfluss auf mein bildnerisches Denken ausgeübt als die Fotografie. Also ich suchte ähnlich wie ein Maler jetzt nicht einen Ausschnitt von Realität abzubilden, sondern erst mal die Realität selbst zu konstruieren, bevor ich sie dann in meinem Fall in meinem Studio fotografiere. Und so baute ich dann in meinem Atelier und baue das immer noch aus architektonisch anmutenden Modellen, Konstruktionen und Landschaften aus einfachen Materialien wie Papier, Holz, Styropor oder unter Verwendung von Schwarz-Weiß-Kopien und anderen Vorlagen, die ich dann für die Perspektive der Kamera ausrichte und meistens unter natürlichem Licht dann im Studio fotografiere. Am Anfang waren die Vorbilder vielleicht noch ablesbar, die Bilder wirkten vielleicht etwas kühler, rationaler und konstruierter. Mit der Zeit wurden diese aber immer einfacher und natürlicher und als Bild auch selbstverständlicher.
Ja, weitere Infos zu Hannes Norberg und Tyra Schmidt und ihrer Arbeit unter hannesnorberg.de und unter www.neuefotografie.com. Und selbstverständlich ist Hannes auch bei Instagram unter hannes.norberg zu finden. Ja, und in Episode Nummer 27, die am 16. Dezember 2020 online ging, hatte ich Ulrich Metzmacher zu Gast, der als junger Mann die Fotografie nicht zum Beruf gemacht hatte, sondern sich entschloss, Soziologie zu studieren und schließlich in Berlin zu promovieren. Anschließend ging er ins Gesundheitswesen und war unter anderem Vorstandsvorsitzender von gemeinnützigen Unternehmen. Aber die Fotografie ließ ihn nie los und er fing an, seine Gedanken aufzuschreiben und ging damit 2017 in seinem Blog fotosinn.de online. Und da wurde ich auf ihn aufmerksam. Ja, hören wir mal rein, was er damals in meinem Gespräch gesagt hat. Hallo Uli, ich grüße dich. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, Andy, herzlichen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, dass du auf meinen Blog aufmerksam wurdest und dass wir dieses Gespräch jetzt hier führen können.
Ja, sehr, sehr gerne. Freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt, Uli, die erste Frage. Gibt es irgendeine Geschichte, wie du zur Fotografie gekommen bist?
Also da gibt es in der Tat eine Geschichte aus der Kindheit. Ich gehe mal zurück in das Jahr 1963. Da war ich 9 Jahre alt. Und das war der Besuch von Kennedy in Berlin. Da war ich mit meinem Vater vorm Rathaus Schöneberg, als da auch diese berühmte Rede gehalten wurde. Das war schwer beeindruckend für mich als Neunjähriger in dieser Zeit. Kurze Zeit danach gab es dann so Sonderpublikationen mit vielen Fotos zu diesem Besuch. Diese Wucht der Bilder, die da in diesen Publikationen zu sehen waren, das hat mich schon schwer beeindruckt. Ein Jahr später habe ich da meine erste eigene Kamera geschenkt bekommen. Das war so eine einfache Aqua Isoli mit Rollfilm, also überhaupt nichts Besonderes. Und wiederum ein Jahr später war die englische Königin ebenfalls in Berlin, 1965. Und da habe ich meine Kamera mitgehabt und habe gesagt, Mensch, das, was du damals mit dem Kennedy-Fotos da erlebt hast, das willst du jetzt mal selber machen und ich will ein Bild von der Königin haben. Ja. So, und ich habe da mit meinem Vater da wieder am Straßenrand gestanden und es ist mir tatsächlich gelungen, als die da vorbeigefahren sind, die Queen nebst Gemahl, Ludwig Erhard und Willy Brandt, die saßen auch mit im Auto, da habe ich mit meiner Aqua Isoli losgelegt und raufgedrückt. So. Und dann war die große spannende Frage, ist daraus was geworden? Damals hat man ja solche Filme in die Drogerie geschickt und dann hat es ewig gedauert und so weiter. Aber in der Tat, es hat geklappt. Die Queen war ein bisschen unscharf, aber sie war zu erkennen. Und das Ganze hat eine irre Faszination auf mich ausgeübt. Ich habe dieses Bild gemacht, ich war dabei und ich habe dieses Bild und das ist jetzt Erinnerung. Das Bild ist leider verloren gegangen, aber ich habe es noch genau vor Augen.
Oh, das ist aber schade, das Bild ist verloren gegangen auf deinem Lebensweg, wenn man so will.
Auf dem Lebensweg irgendwo bei Umzügen. Vielleicht finde ich es in irgendeiner Kiste nochmal wieder. Ich habe schon gesucht, aber momentan ist es weg.
Ja, krass. Und wie ging es dann weiter?
Ja, das ging dann anschließend weiter. Dann habe ich eine anständige Kamera irgendwann geschenkt gekriegt. Mit 15, 16 hatte ich so ein eigenes kleines Schwarz-Weiß-Labor in der elterlichen Küche. Und habe diese ganzen Dinge dann gelernt. Und mit Anfang 20, da war ich dann schon voll affiziert mit der Fotografie, habe ich mir die erste Nikon zusammengespart. Das war eine Nikon FE. Und das war schon eine tolle Sache, mit diesem Ding dann zu fotografieren. Und das hat mich dann auch eigentlich nie wieder losgelassen.
Aber es ging damals nicht so weit, dass du gesagt hättest, ich mach dann eine Ausbildung oder geh studieren oder so.
Nee, das habe ich nie ernsthaft erwogen, vielleicht aus mangelndem Mut, also so etwas zu denken. Nee, da war irgendwie mehr so der Weg des klassischen Studiums vorgezeichnet. Ich habe es aber eigentlich auch nicht bedauert, weil ich dadurch immer frei geblieben bin, was die Fotografie anbelangt und damit nie Geld verdienen musste.
Ja, schön, sehr schön. Aber trotzdem, wir sitzen ja hier jetzt zusammen und wir sind hier zusammengekommen, weil ich auf deinen Blog fotosinn.de, auf den Fotoblog fotosinn.de, der von dir gemacht wird, aufmerksam wurde. Wie ist dazu gekommen?
Also der Gedanke war uralt, eigentlich seit den Studienzeiten, mich irgendwie dann doch nochmal auch genauer mit der Theorie der Fotografie zu beschäftigen. Das habe ich dann so während meines Berufslebens eigentlich nur nebenbei getan, da viele Dinge gelesen, Ausstellungen besucht und so weiter. Und irgendwann kam dann die Idee, also ich möchte das eigentlich für mich selber nochmal klarkriegen. Was ist eigentlich Fotografie? Was passiert da? Und wie das dann so ist, man kriegt seine eigenen Gedanken am besten klar, wenn man versucht, die Dinge mal aufzuschreiben. Und das hat eigentlich schon, bevor es den Blog dann gab, damit begonnen, dass ich verschiedene Dinge für mich selber erstmal nur zu Papier gebracht habe. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich das auch anderen mal gezeigt habe und die haben gesagt, Mensch, mach doch da was draus. Und eine schriftliche Publikation fand ich nicht so interessant, aber halt diese Möglichkeiten im Internet über Social-Media-Kanäle da einzusteigen, die fand ich gut, weil das Ganze für mich so ein Denkprozess ist, also ein dynamisches Ding. Und da habe ich dann vor etwas mehr als 3 Jahren diesen Blog gestartet, mit so ein paar Anfangsanlaufschwierigkeiten. Aber so im Laufe der Zeit ist das, glaube ich, eine runde Sache geworden, wo ich fortlaufend eher unsystematisch, vielleicht eher im Sinne von essayistischen Beiträgen, so Gedanken zur Fotografie platziere, die aber alle zusammengenommen, sag ich mal, so meine heutige Vorstellung von Fotografie eigentlich ganz gut widerspiegeln. Also wenn ich das selber lese, merke ich, ich habe jetzt eine Vorstellung, was ist Fotografie? Die hatte ich vor ein paar Jahren in dieser für mich runden Form so noch nicht. So langsam habe ich sie.
Okay, da bin ich natürlich jetzt sehr neugierig. Kannst du das in Worte fassen?
Ja, ich denke, das lässt sich für mich schon ein Stück heute anders beantworten als früher. Letztendlich geht es um die Frage des Dokumentarischen. Hat die Fotografie einen Wahrheitsgehalt im Sinne einer dokumentarischen Wiedergabe von Wirklichkeit? Also diese Objektivitätsfragen. Die sind für alle, die sich damit näher beschäftigen, eigentlich gegessen, diese Fragen. Aber ich musste sie mir erstmal erarbeiten. Und dahinter stand, und das ist jetzt wieder so meine Herkunft als Sozialwissenschaftler, natürlich grundsätzlich diese Frage nach der Erkenntnismöglichkeit des Menschen. Was ist Wirklichkeit? Wie erkenne ich Wahrheit? Man kommt dann zur Relativierung des Wahrheitsbegriffes. Und man kommt dann eben auch ganz schnell dazu, dass die Fotografie eigentlich diese Perspektivgebundenheit sämtlicher Sichtweisen und Erkenntnisse relativ gut widerspiegelt, weil sie allein schon technisch bedingt immer eine subjektive Möglichkeit des Weltbildes beinhaltet. Eine subjektive desjenigen, der dort auf den Auslöser drückt. Und allein die Tatsache, dass man denselben Gegenstand, den man da fotografiert, auf unendlich verschiedene Weise hätte fotografieren können, oder mein Nachbar, der neben mir steht, schon wieder eine andere Perspektive hat als ich selber. Die zeigt halt diese besondere Gebundenheit der Fotografie an das Perspektivhafte. Und vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Wahrheits- oder Objektivitätsanspruch kann dann Fotografie eigentlich rumlaufen? Ja? Und dann bin ich ganz schnell auch bei sozialwissenschaftlichen Fragen. Denn trotz dieser Perspektivgebundenheit ist ja der interessante Umstand der, dass jemand Drittes, der oder die diese spätere Fotografie dann sieht, in der Regel das Bild versteht. Ja? Obwohl es von mir subjektiv aufgenommen wurde, ein Dritter hat zumindest die Chance zu verstehen, wenn es jetzt nicht völlig komplexe Situationen sind, um was es dort geht. Und das ist kein trivialer Vorgang, sondern erkenntnistheoretisch, psychologisch und so weiter eine hochkomplexe Angelegenheit. Und da hat mich, sag ich mal, meine alte Thematik aus den Sozialwissenschaften, Soziologie, Psychologie, Philosophie, verknüpft mit der Frage, was ist Fotografie? Und das hat plötzlich zusammengepasst. Und das war dann letztendlich auch so immer wieder der Kulminationspunkt, mit dem ich mich da beschäftigt habe.
Ja, wunderbares Gespräch auch. Und mehr Infos zu Ulrich Metzmacher bzw. Dr. Ulrich Metzmacher finden sich unter www.fotosinn.de. Und bei Instagram ist er natürlich auch unter uli.metzmacher oder fotosinn-ulrich-metzmacher zu finden. Ja, und hier geht's Schlag auf Schlag. In Episode 028, in Episode 28 hatte ich am 18. Dezember 2020 Stefan Ostermeier zu Gast. Er wurde 1969 geboren, wuchs in Pfaffenhofen auf, studierte Grafikdesign an der Fachhochschule Aachen und begann seine berufliche Laufbahn 1998 als Layouter bei dem damals neu gegründeten Wirtschaftsmagazin Econi unter der Art Direktion von Mike Meret. 1999 war er Mitglied der von Gabriele Fischer geleiteten Gründungsredaktion des Magazins Brand 1, das mit vielen Designpreisen ausgezeichnet wurde. Seit 2002 leitet er dort die Bildredaktion und betreut jede Ausgabe, von der Fotografenbuchung über das Layout bis hin zum Druck. Hören wir da mal rein in das Gespräch. Was bedeutet dir denn Fotografie und wie schätzt du die Bedeutung von Fotografie ein?
Also für mich persönlich ist Fotografie natürlich sehr wichtig. Ich beschäftige mich den größten Teil meines Lebens damit. Und zwar nicht nur mit Fotografie, eigentlich sage ich immer mit Bildern, weil Fotografie ist auch nur ein Teil des Ganzen. Also wir arbeiten ja auch mit ganz vielen anderen Sachen. Und mich interessieren ja auch andere Dinge noch. Aber Fotografie ist schon ein großer Bereich für mich. Ich glaube einfach, es ist halt jetzt diese Flut an Bildern, die man über Instagram und über diese ganzen Social-Media-Kanäle einfach bekommt. Da muss man einfach so wahnsinnig aufpassen, dass es nicht so den Blick verwässert. Also man scrollt so durch und man ist übersättigt und hat, also bei mir passiert es auch immer, dass ich dann irgendwann genug habe davon. Es werden halt wahnsinnig viele bedeutungslose Bilder gemacht im Privatbereich. Man hat ja das Gefühl, es muss alles dokumentiert werden, weil sonst hat es nicht stattgefunden. Also man muss alles fotografiert haben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass durch diese vielen Kanäle auch Bilder wieder gesehen werden. Also was ja eigentlich jetzt wie ein Gegensatz klingt, aber dadurch, dass man eben diese Kanäle hat, können eben auch so Bilder Sachen aufdecken, wie diese ganzen Ereignisse in Krisengebieten oder mit der Polizeigewalt oder was auch immer. Also es ist auch eine Möglichkeit gleichzeitig wieder. Und dass es eben auch ein großes Publikum ist, das das dann sieht.
Diskutiert ihr in der Redaktion über Bilder? Also nach dem Motto, das ist ein gutes Bild, das ist ein blödes Bild?
Also wir haben Diskussionen häufig, aber vor allem im Bereich Illustration. Illustration ist ja nochmal eine Abstraktionsebene weiter. Und da wird es dann schon oft schwieriger. Also Sachen, die wir in der Bildredaktion sofort verstehen, versteht nicht zwingend jeder Textredakteur sofort. Und da ist dann oft Erklärungsarbeit nötig, was aber dann auch wieder schwierig ist. Wenn ich anfange, die Bilder zu erklären, dann geht es oft auch in eine komische Richtung, weil dann ja, du erklärst ja im Grunde das, was dann eh eigentlich da ist. Und wenn jemand das vorher nicht verstanden hat, dann muss er sich schon sehr darauf einlassen auch. Und da haben wir schon immer, das ist eigentlich schon ein ständiger Kampf auch in der Redaktion logischerweise, Bilder, die wir gut finden, dass man die auch dann wirklich durchsetzen kann, dass sie im Heft sind. Und da bin ich natürlich ganz froh, in der Redaktion zu arbeiten, weil bei Brand 1 ist es eigentlich schon, dass wir die Hoheit über das Bild haben, ne? Und nicht die Redakteure oder sozusagen da so einen starken Einfluss üben.
Ja, und mehr und umfangreichere Infos gibt es natürlich unter www.brand1.de oder natürlich auch auf Instagram unter Stefan Ostermeier oder Hashtag Stefan Ostermeier oder Hashtag Brand1. Ja, und am 21. Dezember 2020, tatsächlich 3 Tage vor Weihnachten, hatte ich in Episode 029, in Episode 29 Nadja Ismail zu Gast. Sie ist Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt auf aktuelle Kunst und leitet die Kunsthalle in Gießen. Kennengelernt habe ich sie in Mülheim an der Ruhr vor vielen, vielen Jahren. Damals war sie noch Mitarbeiterin der Museumsleitung am Kunstmuseum in Mülheim. Hören wir mal rein in das Gespräch. Hat denn die Fotografie, wenn man so will, Einzug gehalten mit Ihnen in der Kunsthalle in Gießen?
Also ich würde nicht sagen, dass die Fotografie mit mir Einzug gehalten hat. Die hat natürlich auch schon vor meiner Zeit existiert. Aber um auf die Frage zu antworten, was ist sozusagen der Auftrag? Ich kann den eigentlich nur für mich selber formulieren, dass ich versuche, innerhalb meines Jahresprogramms eine mediale Vielfalt aufzuzeigen, um eben zu zeigen, dass Kunst nicht nur, oder bildende Kunst und aktuelle Kunst, nicht nur im klassischen Tafelbild, in der Fotografie, im Objekt sich erschöpft, sondern dass die Ränder offen sind und versuche, eine große Vielfalt da reinzubringen. Und Fotografie spielt halt natürlich dabei auch eine große Rolle. Insofern versuche ich, eine mediale Bandbreite übers Jahr abzudecken, um eben auch die reichen Ausdrucksmedien der aktuellen Kunst aufzuzeigen.
Ja, dann schließt sich natürlich für mich die nächste Frage direkt an. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung von fotografischen Bildern heute ein?
Also die Bedeutung ist es hat eine sehr hohe Bedeutung in meinen Augen, und zwar sehr, sehr vielfältig. Also einmal historisch gesehen natürlich, dass es ein Medium war, womit man Dinge versucht hat, halt festzuhalten und mit einem hohen technischen Aufwand. Später wurde sozusagen das halt für jedermann verfügbar. Das heißt, dieses Medium hat an sich halt schon eine Transformation erfahren, was vielleicht die erste Form von Massenfotografie in Anführungszeichen schon darstellt. Und für mich ist Fotografie untrennbar eigentlich mit schneller Entwicklung und mit vielleicht auch fast einem Konsumverhalten, einem Wunsch nach Bildern. Und das Medium Fotografie gerade in der heutigen Zeit bedient diese Facette einfach sehr, sehr extrem. Also dieses Konsumverhalten, was eigentlich den Menschen fast prägt, würde ich sagen, ist einfach mit dem Medium Fotografie das funktioniert einfach sehr, sehr gut, weil die Verfügbarkeit von Bildern ist einfach gegeben. Mittlerweile ist es auch sehr, sehr günstig zu haben. Man braucht mittlerweile fast kaum noch technisches Know-how, weil alles sehr intuitiv erfahrbar ist durch das Smartphone.
Hat sich durch das Smartphone und durch diese Schnelllebigkeit auch der Blick auf die Bilder und auf die Fotografie verändert?
Ich würde sagen, es ist vielleicht so eine Art Ambivalenz. Also der Wunsch, glaube ich, durch Bilder oder durch eigene fotografische Arbeiten präsent zu sein, am Leben teilzunehmen, eine Öffentlichkeit zu generieren, ist sehr, sehr hoch und dafür ein dankbares Medium. Und je mehr Bilder es gibt, fotografische Bilder, desto beliebiger wird sie und das nährt in meinen Augen den Wunsch, dass man sowas Exklusives wieder hat, dass man manchmal den Wunsch nach Authentizität, nach Entschleunigung gleichermaßen wieder nährt, in demselben Maße, wie eben die Fotografie und die Bilderflut steigt. Also es ist irgendwie so eine Art Ambivalenz in meinen Augen. Und damit hat sich eigentlich ja der Blick auf die Fotografie auf der einen Seite geändert, weil es halt ein Massenmedium mittlerweile ist. Und gleichzeitig, beliebiger sozusagen etwas ist, desto stärker steigt in einem der Wunsch auf, dass man etwas ja Einzigartiges schaffen möchte, dass man eben wieder weggeht von dem Massenphänomen hin zu ja einer einzigen Bedeutung, einem Bild, was das Bild ist.
Ja, mehr Infos zu Dr. Ismael finden Sie und findet ihr natürlich unter www.kunsthalle-gießen.de. Und auf Instagram ist Nadja Ismail natürlich auch vertreten unter nadjaismail_295 oder unter @kunsthallegießen. Ja, und die vorletzte, also die Nummer 29, die Episode war am 21.12., 3 Tage vor Weihnachten. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, noch einen Tag vor Weihnachten direkt am 23.12. noch eine Episode, nämlich die Episode 030, zu veröffentlichen. Und damals hatte ich Felix von Murald zu Gast. Er wurde 1963 in Zürich geboren, studierte am Internationalen Center of Photography am ICP in New York und Soziologie und Linguistik an der Universität Zürich und begann als Kameraassistent und Fotograf zu arbeiten. Auf seine Arbeit bin ich aufmerksam geworden durch einen Dokumentationsfilm, den er gemacht hatte und den wir als Deutschlandpremiere im Filmprogramm unseres Festivals 2020 gezeigt haben, mitten in der Pandemie. Dementsprechend leer war leider das Kino. Hören wir mal rein in das Gespräch mit Felix. Felix, du hast im Vorgespräch, und ich habe es auch gerade erwähnt, du bist ausgebildeter Fotograf. Du hast mir auch gesagt, dass du eigentlich gar nicht dir vorstellen konntest, Filme
zu machen. Ja, aber eher wegen der sozialen Komponente, die ich damals für irgendwie störend empfand ich die, oder ich war einfach auch so fasziniert von diesem Kurzmoment der Fotografie und auch alleine entdecken und so, aber da hat sich dann sehr schnell eigentlich genau das Gegenteil herausgestellt. Nach ein paar Jahren fotografischer Einsamkeit war das Bedürfnis nach Zusammenarbeit mit anderen Menschen natürlich der Hauptmotor, quasi den Beruf zu wechseln, obwohl ich ihn ja nie ganz gewechselt habe. Aber ich glaube auch, das ist gar nicht so nah beieinander, Film und Fotografie, obwohl es eine Kiste braucht mit etwas Glas davor und irgendwas, das hinten was aufzeichnet, aber da hört es dann eigentlich auch schon fast auf. Natürlich gelten die gleichen optischen Gesetze, aber von da weg, ich habe es ja eben schon gesagt, das Fotografie ist ein Bruchteil einer Sekunde, der sofort der Vergangenheit angehört. Beim Film nimmt man eine Menge Einzelbilder auf, die man dann in der Zukunft zu etwas zusammensetzt, das eine Art gegenwärtig wird. Also der Prozess ist ein völlig anderer.
Jetzt interessiert mich auch so ein bisschen der Beruf natürlich direkt als Kameramann. Du bist jetzt vornehmlich als Kameramann unterwegs. Wie viel Freiheit hat man da und wie ist dann die Zusammenarbeit mit dem Regisseur?
Ja, im Idealfall ist es nicht so, dass der Regisseur sich hinsetzt und quasi den Film alleine irgendwie sich ausdenkt, sondern dass das eine Zusammenarbeit ist, indem man einen Text irgendwie in der Vorbereitung in etwas zu übersetzen versucht, das nachher ein Film ist. Ich meine, ein Drehbuch ist ein Stück Literatur und ein Film ist Bild und Bewegung und verschiedene Optiken und Tiefenschärfe und Rhythmus, und das alles muss ja irgendwann mal festgelegt werden. Und wenn das im Alleingang die Regie irgendwo in einem kleinen Kämmerchen festlegt, dann ist es für mich denkbar uninteressant, aber das ist eigentlich auch nie der Fall. Also die Konzeptionsarbeit oder die eigentliche Filmarbeit findet meistens weit vor dem Dreh statt. Und ich glaube, Hitchcock hat das auch mal gesagt, irgendwie vor Drehbeginn. Also der Film wäre jetzt eigentlich fertig, müsst ihr ihn jetzt nur noch drehen. Und das ist nicht ganz falsch. Also die wesentlichen Entscheidungen finden eigentlich nicht auf dem Set statt, wobei das Set nicht zu unterschätzen ist. Also ich finde natürlich, die Vorbereitung soll möglichst gut und möglichst gründlich sein, aber sie ist nur dann richtig gut, wenn sie natürlich auf dem Set noch beweglich bleibt und man sich anpassen kann an neue Gegebenheiten, oder manchmal kriegt man ja auch was geschenkt. Das ist ja nicht alles hart erarbeitet, aber ja, das ist auch sehr abhängig davon, mit wem man dann arbeitet. Da gibt es Menschen, die kommen eher aus der literarischen Ecke und delegieren quasi das gesamte visuelle Konzept in die Hände des Kameramanns. Und dann gibt es andere, die haben einen größeren visuellen Anspruch oder auch ein größeres Know-how. Das ist jedes Mal eine neue Entdeckungsreise, wie man da zusammen funktioniert.
Ja, mehr Infos zum Dokumentarfilm und zur Arbeit von Felix von Muralt findet sich natürlich auf unserer Festivalseite, und zwar unter festival-fotografischer-bilder.de, Portfolio/Shadow Thieves und so weiter. Muss man sich so ein bisschen durchklicken. Aber die Infos sind natürlich alle, und alle Webseiten sind natürlich in den sogenannten Shownotes zum Anklicken hinterlegt. Ja, und am 7. Januar 2021 hatte ich dann in Episode 31 Manuel Dolderer zu Gast, der Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und Kulturwissenschaften an der Universität in Wittenherdecke studierte und dann eine eigene Hochschule gegründet hat, nämlich die Code University in Berlin, deren Präsident er bis heute ist. Unser Programmierer Hanno hat an der Code Universität in Berlin studiert und hat uns sehr intensiv unterstützt bei unserer Fotobuch-Webseite, vor allem bei der Programmierung des Online-Teilnahmeformulars. Danke nochmal an dieser Stelle an Hanno. Hören wir mal rein, was Manuel damals im Gespräch gesagt hat. Ja, sehr, sehr spannende Sache. Vielen Dank, Manuel. Jetzt machen wir mal so den Sprung in die Fotografie. Wie findet denn dann das fotografische Bild und die Fotografie in eurer Hochschule statt? Das interessiert mich natürlich jetzt besonders.
Fotografie findet statt, ganz klar, erstmal als Thema, das unsere Studierenden interessiert. Wir haben also regelmäßig Fotografie, Workshops, Seminare. Und insofern, das ist schon sehr präsent und insbesondere auch in diesem Spannungsfeld analog-digital, was ja sehr interessant ist zu sehen, ähnlich wie auch bei der Musik, dass je besser eigentlich und je leistungsfähiger die digitalen Varianten werden, desto interessanter wird als Kontrast eben auch das Zurückkehren in die analoge Welt und sich mit diesen analogen Prozessen auseinanderzusetzen. Und das findet alles statt. Also Interaction Design als Studiengang ist ja eine interessante Mischung aus Technologie, aber eben auch Design. Und hat eine riesen Bandbreite. Also da geht es ja von Mensch-Maschine-Interaktion, also wie interagieren wir eigentlich mit Technologie, was sind die Schnittstellen, wie sehen die aus, wie befähigen wir Menschen mit komplexer Technologie überhaupt umzugehen, bis hin zu Design-Aspekten, also wie gestalten wir eigentlich Objekte, was sind Gestaltprinzipien für digitale Produkte, die aber auch ja großteils eine Hardware-Komponente haben, die also auch physische Produkte sind. Da ist alles dabei, und dieses Gestalterische, das hat natürlich auch viel mit Übung, mit Ausprobieren zu tun, und da ist die Fotografie für die Art, wie sehe ich, aber auch wie verarbeite ich, wie denke ich über Wahrnehmung nach, ein ganz wichtiger Aspekt.
Wie gehen dann die Studierenden raus, womit, und habt ihr schon den ersten Jahrgang durch sozusagen?
Jein. Also diese Freiheitlichkeit des ganzen Ansatzes führt dazu, dass wir nicht in Jahrgängen oder Kohorten denken, weil am Ende die Studierenden ihr Studium sehr individuell gestalten. Dazu gehört auch die Geschwindigkeit, mit der sie studieren, und die Zeit, die sie am Ende bei uns verbringen. Wir haben tatsächlich die ersten Absolventen, ich glaube jetzt 5 oder 6. Und im Laufe des Jahres beziehungsweise im Laufe des Semesters werden sicherlich noch einige dazukommen. Aber wir merken auch, dass Studierende sich Zeit lassen. Und insbesondere bei uns kann man das sehr gut verstehen. Also zum einen hat der erste Jahrgang, das muss man ganz offen zugeben, keine fertige Hochschule vorgefunden, sondern musste an ganz vielen Stellen einfach noch mit anpacken und Sachen mitentwickeln, was ja von Anfang an auch unsere Idee war, dass die Studierenden das als ihre eigene Hochschule begreifen und sie mitentwickeln. Das heißt, für den ersten Jahrgang, der 2017 angefangen hat, ist es selbstverständlich, dass die auch ein bisschen länger brauchen und das dürfen sie auch. Es gibt auch in den Studienverträgen keine zeitliche Beschränkung oder die müssen nicht pro Monat oder pro Semester bezahlen. Und natürlich führt Corona jetzt auch dazu, dass ganz offiziell das letzte Semester ja als ein Nicht-Semester erklärt wurde, sprich Prüfungen, also durchgefallene Prüfungen zählen nicht, das zählt nicht für die Regelstudienzeit und höchstwahrscheinlich wird das für das jetzt laufende Semester, jetzt angelaufene Semester auch der Fall sein. Sodass wir tatsächlich erst eine Handvoll Absolventinnen, nein, Absolventen haben, noch keine Absolventin, wenn ich es richtig weiß. Aber am Ende gehen die, glaube ich, und das merken wir auch jetzt schon in den Gesprächen, sehr unterschiedliche Wege. Also wir haben sicherlich einige Studierende, die sagen, hey, danach möchte ich einen Master machen, vielleicht auch im Ausland. Wir haben viele, die im Grunde jetzt schon einen Job haben und da einen fließenden Übergang hinkriegen werden. Und wir haben auch ganz viele Studierende, die unternehmerisch denken. Also wir haben unseren eigenen Inkubator in der Hochschule und jetzt schon 14 oder 15 Ausgründungen, also Startups, die aus der Code heraus entstanden sind. Und das wird sicherlich auch noch mehr werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und wir haben eine ganze Reihe von Unternehmenspartnern, die nicht zuletzt deswegen mit uns kooperieren, weil sie natürlich darauf hoffen, am Ende den ein oder anderen Absolventen oder die ein oder andere Absolventin für sich gewinnen zu können. Aber da sind unsere Studierenden eben sehr, sehr vielfältig. Und ich bin sehr gespannt. Also bin sehr gespannt darauf, in ein paar Jahren mal zurückzublicken und dann zu sehen, wo die alle gelandet sind, wie die alle ihr weiteres Leben gestaltet haben.
Ja, mehr Infos zur genannten Hochschule findet ihr unter code.berlin. www.code.berlin oder www.code.design. Und bei Instagram natürlich auch unter Code University. Ja, das war's fürs Erste und für heute mit dem ersten Teil des Rückblicks der zweiten Staffel. Freut euch auf die nächste, denn es ist immer wieder interessant, in die Gespräche von vor 3-4 Jahren reinzuhören. Viele Gedanken sind immer wieder diskutiert worden, die wir genauso heute nach wie vor diskutieren. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Episode Nummer 32. Alle Episoden sind nach wie vor online, überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke euch und Ihnen fürs Zuhören, Mitdenken und Dabeisein. Die fotografischen Bilder und ihr seid der Grund, warum ich diesen Podcast weitermache. Wer sich über das Internationale Festival fotografischer Bilder informieren möchte, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de und trägt sich am besten in den Newsletter ein. Oder schreibt mir, wie gesagt, eine E-Mail an podcast@fotografie-neudenken.de. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.